Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen bei der Lesung vom Grünen Herz und bei der Möglichkeit, jetzt sofort ein Buch zu gewinnen. Alle, die etwas Grünes anhaben, die können jetzt sofort ein Buch geschenkt bekommen. Aber auch alle anderen sind herzlich eingeladen, da zuzuhören. Das wichtigste Utensil, der alte Rucksack, der auf der Tour in den amazonischen Urwald dabei war und jetzt die 21 Jahre, die seither vergangen sind, immer noch überstanden hat. Damals war er vollgepackt mit Utensilien, die mir das Leben versichern sollten. Nichts davon habe ich gebraucht. Im Endeffekt bin ich dann im Urwald herumgelaufen, barfuß, fast nichts an und es war wunderbar. Also, wenn Sie da ein paar Geschichten hören wollen, kommen Sie her, so nah wie möglich. Sie können auch ein Buch gewinnen. Bis jetzt ist er ganz groß im Rennen. Sind Sie auf die Einladung hingekommen von vorhin? Ja, Sie habe ich wiedererkannt. Ja. Wer war die treibende Kraft bei euch? Okay. Erstes Buch geschenkt. Ich habe mit meinem Termin total Glück, weil die Lesung ist ja um 15 Uhr zu Ende und ab 15 Uhr darf ich auch Bücher verkaufen. Also herzliche Einladung, hier mir den ganzen Rucksack leer zu kaufen. Wenn die nicht reichen sollten, ist der Verlag auch anwesend bei D208. Jetzt zur Geschichte. Es geht hier um einen Musikstudenten, der während seiner Studienzeit immer mehr in die Natur hineinwächst und merkt, dass das Marktgetriebe, von dem wir hier sehr viel mitbekommen, eigentlich immer unerträglicher wird. Und entschließt sich auszuwandern zu den Indianern nach Brasilien, zu den Yanomami in den brasilianischen Urwald, um einen alten Traum zu verwirklichen. Und macht da seinen Weg. Und es kommt dann alles ganz anders. Sehr spannende Geschichten, vor allem wie man die Welt anders sehen lernt. Durch Natur, durch Farben und durch Begegnung mit Menschen. Jetzt erstmal, wie ging das Ganze los? Und dann auch eine Preisfrage. Hier, du darfst auch am Wettbewerb teilnehmen. Du bist grün gekleidet. Willkommen. Also eine kleine Episode und am Ende der Episode, da stelle ich dann eine Frage und wer sie richtig beantwortet, kriegt ein Buch geschenkt. Also das ging so los. Das erste Mal begegnete ich ihr, als ich 3 Jahre alt war. Mit meinen Eltern ging ich in einem Steinbruch mit lauter Birken und Buchen spazieren. Es herrschte Frühlingslicht und Maiwind. Das Leben war ein einziger Zauber noch, als ich in diesem Alter war. Das Glück war überall, sogar in mir und um mich. Und als wir an einem Hang entlang liefen, wo viele weiße Birken standen, da sah ich sie zum ersten Mal. Ich war nicht in dem Alter, in dem man seinen Augen nicht traut. Deshalb, sie war so unglaublich schön. In diesem grünlich wallenden Kleid stand sie unter dem Baum und strahlte mich an, schöner als die Sonne selbst. Ich fragte laut, bist du auch hier? Denn sie war mir völlig vertraut. Ich wunderte mich unendlich, staunte sie an wie den Himmel persönlich, ging noch näher heran und streckte die Hand zu ihr aus. Sie hatte alle Alter zugleich, war jung wie ich, klein und erhaben groß und reif wie eine weise Alte. Aber kein Fältchen war zu sehen, nur Strahlen und dieser liebe Blick. so vieles an ihr war, wie ich damals meine Mutter sah. Und so hatte ich volles Vertrauen und ging noch näher. Die Bäume säuselten im Wind, das Blau des Himmels senkte sich herab dazu. Die Blumen dufteten herrlich über die Wiese und streuten Farben darauf, als wir uns näher kamen. Ich wollte nur noch in ihrem Licht stehen und ihr Gesicht anfassen und ging noch näher. Meine Eltern kamen ein Stück hinter mir rechts und links und riefen, ich solle weiterkommen. Aber nun war ich ihr doch schon so nah. Die liebe Birkenbaumfreundin zog mich weiter an und ich ging hin, breitete die Arme aus. Nichts konnte ich mehr hören als das pulsende Rauschen der Erwartungsspannung. Und wie selig war ich, als wir uns trafen und unsere Berührung wie keine andere war. Sie war so zart wie ein Hauch. Es umhüllten mich Tücher, grüne, blaue, gelbe, rote. Und die Farben hauchten bis in mein Herz und machten mir diese Umarmung für immer unvergesslich. Ströme gingen überall und kribbelten. Und komischerweise hörte ich sie wie eine Melodie, obwohl ich sie nur atmen sah, doch nicht mit dem Mund, sondern zusammen mit ihrer ganzen Umgebung. Sie empfing mich, dann tauschten wir Namen. So standen wir, ineinander verbunden, eine Ewigkeit, ganz kurz, ganz weit, bis meine Eltern kamen und Mutter rief, oh, mein lieber Schatz, bist du hingefallen? Warte mal, ich helfe dir. Und dann hast du dich an der Birke festgehalten? Warum bist du denn überhaupt so schnell hier hochgelaufen? Und so gingen wir wieder. Aber ich war nicht traurig, im Gegenteil, ich wusste irgendwoher, dass wir uns noch wiedersehen würden. Und jedes Mal, wenn wir uns wiedersahen, hielt sie die Arme auf und strahlte wie beim ersten Mal über Sonne und Regenbogen. In manchen traurigen Momenten fing sie meine Tränen auf. Manchmal bereitete sie mit mir zusammen das Essen zu. Still war sie immer da und zu Abenteuern bereit. Und heute, viele Jahre später, versuche ich wieder gut zu machen, dass ich sie oft missachtet habe. Nun will ich noch ihren Namen nennen. Sie sagte mir, sie heißt Natur, genau. Du hast ein Buch gewonnen. Habt ihr es auch gewusst? Applaus für den schlauen Kerl. Hast du sie auch schon getroffen? Täglich, super. Also, jetzt geht die Geschichte weiter. Er steigt aus, verabschiedet sich von der Familie, verkauft Klavier, Auto, alles und macht sich auf ins Ungewisse. Aber mit einer Gewissheit, da kommt sicher was Besseres. Nimmt Kontakt auf mit Rüdiger Neberg, weil der sich damals organisiert hat für die Yanomami-Indianer, Medizinstationen errichtet hat. Ist Rüdiger Neberg jemand bekannt, der Survival-Spezialist? Engagiert sich heute gegen Beschneidung von Mädchen. Ein ganz guter Kerl. Der war die Adresse im Urwald. Und dann ging's los, Flug. Amazonas-Schiff, Urwald. Ne? Und jetzt dürft ihr euch aussuchen, wo die Geschichte weitergehen soll. Wollt ihr sofort in den Urwald rein? Wollt ihr da, wo das Sehen sich verändert hat, weiterhören? Oder wollt ihr vom Amazonas-Schiff noch was hören? Wer ist für Amazonas-Fahrt? Wer ist für das veränderte Sehen? Wer ist für den Urwald direkt? Gut, wir fangen beim Sehen an. Das Ganze mit der ersten Schlüsselsituation spielt in Manaus. Eine Stadt, die verrückt ist. Wirklich verrückt, weil es ist eine Großstadt mitten im Urwald. Und es ist ein Eldorado für Abenteurer und gleichzeitig auch schon voll technisiert. Damals war das Kautschukmonopol in Manaus führte zu enormem Reichtum. Die erste Straßenbahn überhaupt in der Welt, die fuhr in Manaus, vor Paris noch. Und als dann das Kautschukmonopol fiel, ging auch der Wohlstand da ein bisschen zurück. Und die volle Zivilisation und auch Indianerkultur begegnen sich in dieser Stadt bis heute. Es ist äußerst spannend. Absolute Goldgräberstimmung. Und dort findet die Situation statt, wo sich das Sehen zum ersten Mal deutlich veränderte. Auf dem Amazonasschiff hatte ich Biologen kennengelernt, die mich eingeladen haben, in ein Primärwaldreservat mitzukommen, um dort meine Erfahrungen zu machen. Und eine junge Dame von diesen drei Biologen war äußerst attraktiv und halb Indianerin. Und bei dieser Begegnung hat das stattgefunden. Ihr Name ist Yara. Sie war damals 22 Jahre alt. In Brasilien überhaupt sind Menschen, die so schön sind, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Die schönsten Menschen, die ich je gesehen habe, auch Männer. Unglaublich schöne Menschen. Bei einem Klima, das immer schön warm ist auch, in der Nähe vom Äquator. Manaus ist recht nahe des Äquators. Also 29 Grad Wassertemperatur garantiert. Man hat wenig an, immer. Zurück bei Paulo traf ich Franka. Sie war auf dem Sprung zu einer kleinen Feier in der Nachbarschaft und nahm mich mit. Aber dort war ich den Frauen zu ernst und passte nicht in die sozialen Muster. Gerne hätte ich mit ihnen auch Späße gemacht. Doch durch den Marihuana-Rauch waren sie dermaßen überdreht, dass ich nicht den rechten Kontakt mit ihnen finden konnte. So verabschiedete ich mich bald wieder. Man hatte auch hier ständig Angst vor Überfällen, deshalb bot mir Franka an, mich zu begleiten, doch ich lehnte dankend ab. Da ich den Weg kannte, spazierte ich einfach den Bachlauf entlang. In der einsamen Dunkelheit und frischen Luft fühlte ich mich wieder etwas wohler. Ein Nachklang der sozialen Bedrückung ließ mich noch einmal tief seufzen. Dann ließ mich die Spannung wieder los. Ein Meer von Sternen schien den Himmel herunter. Diesen freien Blick würde ich bald im Wald wohl nicht mehr haben. Es klang in mir noch einmal nach, was mir die Alte am Morgen gesagt hatte. Schau öfters still ins Licht, auch in der Dunkelheit. Wie erscheint sie dir? Und vergiss dein Herz nicht. Das Silberlicht des Mondes erschien mir mit leichten roten und blauen Schleiern verziert. Dann erinnerte ich auch einen Satz meines früheren Physiklehrers. Wir sehen in den Sternen die Vergangenheit an. Das Licht braucht auf dem Weg so lange bis zur Erreichung unseres Auges. Sollte es wahr sein, dass wir in den Sternen altes Licht anschauten? Da drang auf einmal ein süßes, feines Stimmchen durch die Luft. Sogleich war klar, dass das von einem Menschen kam. Ich horchte auf und ging in die Richtung, aus der es kam. Yara saß am Bach in der Dunkelheit und sang ein Lied. So etwas hatte ich noch nie gehört. Klang das traurig, feierlich, freudig? Ich konnte es in seiner Stimmung gar nicht einordnen. Sie schien nicht verwundert, als ich mich behutsam zu ihr setzte. Während dieses Gesanges entdeckte ich, wie wenig Sterne mir bekannt waren und auch wie wenige Lieder. Das Licht schien auf uns herunter, aber drang auch etwas dorthin zurück, von uns oder von meiner Warte. Auch Yara schien mir wie ein Sternchen, das sanft leuchtete und eine Bahn zog. Was konnte ich damit wohl anfangen und strahlen lassen? Ich kam mir wie ein Irrender in Dunkelheit vor, nicht nur jetzt in diesem Moment, sondern insgesamt im Leben. Die rätselhafte Rede der Yogalehrerin bekam nun noch einmal weitere Bedeutung und regte mich an. Wenn ich mir ein Bild machte von dieser Situation und wie ich sie fühlte, dann sah ich in der Dunkelheit eine Stelle ein wenig heller. Dort war nicht nur Schwärze, sondern ein farbiger Fleck, der sich aus den Büschen und Bäumen am Bachufer hervorhob. In dem Moment, da ich es bemerkte, wurde der Fleck plötzlich ein wenig heller. Er war wie eine grüne Tönung auf einer Stelle meiner Sicht. In Schneeblindheit war mir in zwei Situationen meines Lebens Schnee gelb erschienen, doch jetzt war es ein anderer Farbton und ein anderer Zusammenhang. Das Gefühl, das ich durch den Gesang hatte, schien mir nicht zufällig, sondern Beitrag zu sein. Denn wenn ich das Gefühl noch einmal erinnernd verstärkte, mir die Melodie wiedergab, wurde der Fleck intensiver und größer und klarer in seiner Farbe. Ich, sie, die Situation wirkten alle zusammen. Jetzt schaute ich auch Yara an. Das Grün stand da noch immer. Es hatte einen seltsam ziehenden Charakter, auch wenn es so auf ihrem Gesicht stand. Aber wie eine Störung schob ich das jetzt beiseite und ignorierte es, begann zu sprechen. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Leider verstummte sie jetzt, um mit mir zu sprechen. Halb singend, halb sprechend zog sie einen Vokal durch die Luft und sagte, manchmal kommen auf dunklem Pfad durch die Büsche auch ganz schöne Störungen vorbei. Verwundert fragte ich, hattest du keine Angst? Sie antwortete, nein, ich wusste, dass du das bist. Die Antwort erleichterte mich, ich schien also willkommen und fragte, was ist das für ein Lied, das du gerade gesungen hast? So etwas habe ich noch nie gehört. Sie sagte, ach, das ist ein Kinderlied, das mir meine Mutter viele Male vorgesungen hat, als ich noch klein war. Es handelt von den Farben der Dinge. Schau sie an und sehe die Seele, heißt es. Was ist deine Lieblingsfarbe? Diese Frage wurde mir zum letzten Mal vor vielen Jahren gestellt, als ich in der 4. Klasse zur Schule ging. Eine Klassenkameradin wollte mich überreden, etwas in ihr Poesiealbum zu schreiben. Darin standen einige vorformulierte Dinge wie Hobbys und Lieblingsfarbe zum Ausfüllen. Jetzt war die Frage aber neben der kindlichen Leichtigkeit, mit der sie gestellt war, eine innerliche Wahrheit mitzutragen. Ich fragte mich, was haben Farben in der Welt überhaupt für einen Sinn? Sind sie vielleicht doch nicht zufällig? Sind sie nicht nur etwas Äußerliches? Sprechen eine Mango oder eine Papaya mit ihrem saftigen Orange vielleicht noch eine bestimmte lebendige Sache an? Gibt es da noch eine Wahrheit zu entdecken? Kann ich meine Erfahrungen beim Essen oder bei Erkundungen, bei denen etwas von draußen nach innen genommen wird, neu verstehen? Und warum ist mir diese Frage denn nicht schon früher gekommen? Vor allem fiel mir auf, dass ich keine Lieblingsfarbe nennen konnte. Allzu lange wollte ich nicht mit einer Antwort warten und stammelte, das ist wirklich schwer zu erklären. Alle Farben nacheinander und keine, ich weiß nicht. Als Kind wollte ich meistens blaue Kleider anziehen. Das schmeckte wie beim Essen. Man kann es nie aus dem Kopf sagen. Es kommt auf die Situation an. Warum ist der Himmel blau und die Blätter grün? Aber der Himmel ist ja jeden Tag anders blau und das Grün der Blätter auch. Und ob ich es nur auf dem Foto ansehe oder hindurch jogge, macht es auch wieder anders. Es ist eben ein Zusammenspiel. In jedem Moment neu. Auf der Palette des Malers zusammengemischt. Ein Teil von der Welt, ein Teil von mir. Oh je, was rede ich für einen Unsinn zusammen? Wahrscheinlich denkst du jetzt, was ich für ein Spinner bin, der nicht einfach eine Lieblingsfarbe nennen kann. Jetzt sage ich einfach mal, grün. Yara lachte und sagte schnell, um mir den Schwung nicht zu nehmen, sehr gut, wie ist dieses Grün, beschreibe es. Ich stöhnte unter der vorigen Anspannung, war aber erleichtert, dass sie meine Ausführungen ernst nahm. So beschrieb ich also einfach das, was ich zuvor gesehen hatte. Es ist ein ganz schwach aus der Dunkelheit lebendig werdendes Leuchten. Es vibriert wie ein Duft und lebendig aufsteigen will zum Leben, zum Licht, aber noch nicht kann. Sie war begeistert. Optimal, das ist es, du hast das Lied verstanden, so schnell. Nun war ich völlig verwirrt. Wie konnte ich mit stammelndem Durcheinander der Worte etwas beschreiben und damit genau richtig liegen? Ich sagte, hä? Ich verstehe gar nichts. Sie lachte schon wieder strahlend, legte mir die Hand auf den Arm und sagte, oh Sascha, glaub mir, es ist ganz egal, du wirst es bald verstehen. Tatsächlich beruhigte mich ihre Berührung und ich gab es auf für den Moment. Dann fragte sie, du interessierst dich sehr für die Natur und ihre Wege. Warum bist du nicht Biologe geworden? Ich sagte, tatsächlich wollte ich einmal Biochemie studieren, doch habe ich die kulturelle Arbeit dann zu meiner Aufgabe gewählt. Wie Kultur mit Natur in guter Weise zusammengehen kann, das ist mein Anliegen. Ein kleines Beispiel hierfür war einmal ein Baumkonzert. Der Konzertsaal war eine einfache Bestuhlung unter einem alten, ehrwürdigen Baum. Auf seinen mächtigen Ästen und Astgabeln saßen Musiker mit Seilsicherungen. Und der leichte Sommerwind spielte ein feines Blätterrauschen mit dem Baum dazu. Es war ein wunderbares Konzert. Das ist ein Bild für den Wunsch, den ich habe. Yara bestätigte, ja, das sind schöne Ideen. Und welche Kultur versprichst du dir bei den Indianern zu finden? Ich sagte, natürlich weiß ich gar nicht genau, wie sie leben. Ich hoffe, dass ihr soziales Miteinander, Essen und andere Tätigkeiten einen Zug der Natur zeigen. Wenn das bei ihren Taten nicht verloren geht, will ich diese Haltung lernen. Das wäre für mich so etwas wie Familie. Dazu hätte ich Vertrauen. Sie zu mir ja vielleicht auch. Sie runzelte die Stirn und sagte, aha, du suchst eine Familie. Hattest du keine Eltern? Waren sie nicht gut zu dir? Das Gespräch begann nun an substanzielle Themen zu gehen. Das waren die konsequenten Fragen, die ich mir in der letzten Zeit auch stellte. Ich antwortete, doch, ich hatte Eltern und sie waren auf ihre Weise gut zu mir. Auch mit Liebe. Aber sie waren ohnmächtig gegenüber den Herausforderungen des modernen Lebens. Und die erlebte ich in meinem Land als beherrschend. Meine Eltern waren offen und kritisch, so dass diese Fragen überhaupt gestellt werden konnten. Aber eine Lösung steht aus. Die stieg mir herauf auf den Spuren der Natur und der Kunst. Da sehe ich mein Schicksal hingestellt, vielleicht können mir die Indianer da weiterhelfen. Ernst griff Yara meine Ausführungen auf. Sie sind schlichte Menschen, sehr praktisch und insofern weise. Weißt du, dass du diese Frage ihnen nicht stellen kannst? Ich bestätigte, sicher sprechen sie nicht über Philosophie, wie ich jetzt. Im Teilen des Alltags, im Leben miteinander, tauscht man aber etwas aus. Eine Begegnung kann manchmal einen Schlüssel im Leben wortlos bringen. Sie stimmte zu, ja, so ist es, vielleicht hast du recht. Nur sie leben eine ganz andere Zeit. Wie viele Jahre bist du bereit, mit ihnen alles zu teilen, bis dieser Schlüssel gefunden ist? Und in dieser Zeit musst du eine Lebensweise teilen, die dir sicher fremd, unlogisch und vielleicht sogar falsch vorkommt. Ich sagte, dieses Risiko ist da, ja. Nur das wäre im Zusammenleben mit jedem Menschen der Fall, auch aus meinem Kulturkreis. Und was äußerlich bislang in ihre Richtung wies, erschien mir gut. In meinem Inneren verstand etwas, ohne dass mein zivilisierter Kopf widersprechen musste. Und ich erlebte, dass meine Herkunftskultur etwas abhanden gekommen ist. Dieses Etwas fand ich in der Natur wieder. Wie ist das zu integrieren? Sie sagte, vielleicht kannst du wirklich so ein Mensch sein, der mit einem Bein auf dem Boden der Kultur steht und mit dem anderen in einer anderen. Dabei nicht zu straucheln ist sehr schwer, glaube mir. Du hast entdeckt, was dir fehlt und nun suchst du mehr den Fehler. Nicht mehr den Fehler, sondern ein Zuhause. Ist dein Zuhause in Blätterhütten bei fremden Menschen mit gänzlich anderer Sprache und Bräuchen, die für Westler rätselhaft sind? Ständig traf sie in ihrer Gedankenführung bedeutende Punkte. Wie konnte sie so klar sehen? 22 Jahre alt war sie. Wieder traf sie den Punkt, wo meine Situation bestimmend gelagert war. Sie fragte ganz entspannt dahin. Zugleich machte mir das deutlich, wie wenig ich schon erkannt hatte. Wo oder was war denn mein Zuhause? Ich war nur immer tiefer ins Grüne gedrungen. Eine lange Reihe von Naturerfahrungen hatte mir ein gewisses Gefühl gegeben. Meine Gedanken waren nur so weit mitgezogen, dass ich den nächsten Schritt tun konnte. Von einem Gefühl geleitet war ich immer weiter gefolgt, immer näher in ein haltloses Nichts. Dabei klammerte ich mich an einen Hauch von innerlicher Ahnung. Es war das unsicherste Dasein, das man sich denken kann. Allein die Überzeugung, dass all diese Erlebnisse zusammen Momentaufnahmen einer großen Intuition waren, gaben Halt. Ein höherer Anteil meines Selbst und Lebens sprachen sich darin aus. Das wagte ich nicht mitzuteilen. Mit romantischen Worten hätte ich ihr sagen können, dass das Licht ihrer Augen, der Klang ihrer Stimme, der Geruch ihrer Haut mir das bestätigten. Aber auch das wagte ich ihr nicht mitzuteilen. Mit Yara erlebte ich die Bestätigung meiner grünen Fährte in Menschenform. Ich schlug eine neue Seite im Leben auf und trat sofort auf dieser Fährte die Menschen, die die lebendige Verkörperung dieser Lebensseite waren. Nicht nur, wie sie Fragen stellte und dabei immer das Wesentliche erfasste, wie sie gar nicht nach ihren eigenen Vorstellungen ging, sondern aus meinen Zusammenhängen sprach. Mit all dem, was ich an ihr als Mensch wahrnahm, bestätigte sie mir den Weg. Und wie die Geschichte nun weitergeht, müsst ihr dann selber lesen. Vielen Dank für das intensive Zuhören. Und ab jetzt kann der Verkauf losgehen, 15 Uhr. Ich wünsche euch viel Freude im Leben, mit oder ohne Buch. Es ist, ein Satz bitte noch. Es ist übrigens nicht nur ein Buchprojekt, sondern es geht um einen grünen Weg in unserer Gesellschaft. Es gibt Seminare, es gibt ein Netzwerk, es gibt eine Arbeit und einen ganzen Menschenkreis von Leuten, die wieder mehr grün leben wollen, die wirklich ein grünes Herz suchen gehen wollen. Wir brauchen das in unserer Kultur. Wir machen immer noch mehr kaputt, als dass wir irgendetwas aufbauen. Und wenn euch da irgendetwas anspricht, kommt zu mir. Ich kann euch dann mehr Informationen geben. Wenn ihr ins Netzwerk wollt, wenn ihr den Newsletter haben wollt vom Grünen Herz, könnt ihr euch bei mir eintragen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.